Zusammen sein. Gemeinsamkeit. Zusammen sein. Nicht nur einfach dazugehören. Ein bisschen Anwesenheit zeigen. Zusammen. Gemeinsam. Wie eine Schafherde vom guten Oberhirt Jesus Christus. Habt ihr mal Schaf gesehen, völlig auf der Wiese verstreut weiden? Nein. Die sind immer wieder recht zusammen. Wo Eva und ich mit dem Bike unterwegs waren, sind so einer Schafherde vorbeigekommen sind. Gut, da hat es noch so eine Wachung gehabt. Es war ein unglaublich schönes Spiel zu sehen, wie sich da wie eine Wolke formiert und die Schafe schön geschlossen so bleiben, oder? Immer auf Abstand zu einem zusammen. Ein Schaf fühlt sich sehr unsicher, bedroht und wird eine leichte Beute für den Wolf. Oder wem auch immer, wenn es ganz allein ist. Schau, und das ist auch das, was dir gilt. Mir, uns allen. Darum hat Gott uns einen Herdentrieb gegeben. Einen geistlichen Herdentrieb. Für den müssen wir uns nicht genieren. Ja, das ist gut, ein geistlicher Herdentrieb. Zu einer Herde zu gehören. Darum nennt Jesus seine Leute seine Schafe. Menschen sind angewiesen auf Gemeinschaft. Sie können allein nicht existieren. Über lang. Es hat mich neu betroffen gemacht, wo ich so konfrontiert worden bin mit einem einsamen Menschen, Eva und ich. Letzte Woche haben wir Kontakt gehabt mit der Frau, die wir überhaupt noch nicht kennt haben, die erzählt hat, wie sie einsam durchs Leben geht. Schon in hohem Alter mittlerweile, aber auch schon früher noch. Keine Geschwisterte, keine Freunde, keine Verwandte. Ihre sind fast Tränen gekommen, wo sie erzählt hat, wie Ende letzten Jahr ihr Kätzchen gestorben ist. Schau, um Einsamkeit zu nehmen oder der Einsamkeit zu begegnen, aus der Einsamkeit rauszukommen, hilft es nicht, wenn man sich einfach an einer Menschenansammlung nähert und einfach ein bisschen dabei ist. Im Gegenteil, das kann das Einsamkeitsgefühl noch verstärken. Weil du bist da und wer willst du da überhaupt reden? Hey, wir haben ja gerne nichts Gemeinsames. Du stehst da, bestellt wie nicht abgeholt. Das gibt es auch in der Kirche. Weißt du, vielleicht ist es dir persönlich so gegangen. Ich fühle mich nicht zugehörig. Da ist ein wenig Gemeinsames, wo über den Monat Mai rausgeht. Darum das Uno-Kartenspiel. Aus auf zwei Tischli sind liegt Uno. Spielt doch anschliessend ein Uno miteinander, wenn ihr nicht wisst, was zusammen reden. Ha? Zeit hat zusammen. Das ist es vor allem. Zeit hat füreinander. Ich möchte darüber nachdenken, was gesunde Beziehung und Freundschaft beinhaltet, wie der Urs schon angetönt hat. Es kommt natürlich noch so dazu, wir leiden vielfach unter Beziehungsarmut, weil das auch mit uns selber zu tun hat. Minderwertigkeit, Angst vor Ablehnung. Und das ist natürlich auch nicht, auch, sind keine guten Komponenten natürlich, wo ich mir selber im Weg stehe und mich selber abblocke. Das kommt noch dazu. Wie war es mit Jesus gewesen? Auch er in Sachen Beziehung ist er uns ein enormes Vorbild und eine Ermutigung und Herausforderung. Jesus, sehen wir einmal, er war seinen Jüngern treu gewesen. Freundschaft, Beziehung, verbunden mit einer enormen Treue. Wo der Judas Ischariot beschlossen hat, Jesus zu verraten. Da ist er ja noch mit den anderen zusammen, sind sie zusammen gewesen beim Passamahl. Jesus hat den Judas durchschaut und hat es bemerkbar gemacht, dass er weiß von den Plänen des Judas. Der Judas ist rausgegangen und das nächste Mal, wo er ihn getroffen hat, ist Jesus bereits im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern. Ganz ein schwerer Moment für Jesus natürlich, der dann gekommen ist. Und da kommt der Judas daher, so frisch, fröhlich wie immer und umarmt Jesus. Hoi Meister, so in der Antike hat man sich einen Kuss gegeben. Dabei, im Schatten hinten dran, sind schon die römischen Soldaten gestanden, um ihn jetzt zu päckeln. Und wie reagiert Jesus? Was sagt er? Mein Freund, was tust du? Mein Freund, was tust du? Die Soldaten sind gekommen und haben Jesus festgenommen. Obwohl Jesus vom Plan von Judas gewusst hat, hat er ihn Freund genannt. Jesus lässt sich nicht so leicht abschütteln, wenn er eine Beziehung eingegangen ist. Nein. Eine weitere Geschichte, wir kennen sie bestimmt alle gut, die von Petrus. Auch er hat nicht so treu bewiesen, obwohl er gesagt hat, dann noch beim Abendmahl, Jesus, ich bin bereit, in den Tod zu gehen, wenn ich da irgendwie da. Und Jesus sagt, Petrus, jetzt hast du das Maul ein bisschen voll genommen. Du wirst mich dreimal hintereinander verleugnet haben, ausgesprochen haben, ja, mit dem Jesus nichts zu tun, bevor der Hahn kräht. Und so ist es dann auch gekommen. Und der Petrus völlig verzweifelt mit sich selber. Und dann, Jesus, nachdem er verstanden ist, hat er mit dem Petrus zusammen ein persönliches Gespräch und fragt dann da Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Das ist die dritte Frage. Zweimal hintereinander, Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Hast du mich lieb? Liebst du mich mehr als sogar als die anderen? Der Petrus immer da, ja, du weißt es. Obwohl er seiner Aussage auch ein bisschen zweifelt hat. Im Kopf schon, aber dann in der Tat hat er es ja anders gezeigt. Und was macht Jesus mit dem Petrus? Er bestätigt ihn in seiner Aufgabe. In nichts, dass er sagt, ja, jetzt müssen wir nochmal bei Null anfangen oder ein paar Schritte zurück. Übernimm meine Herde, weide meine Herde. Von Seite Jesus ist kein Abbruch von der Beziehung gewesen, in nichts. Er hat ihn geliebt wie vorher. Jesus stößt den Petrus nicht weg von seinem Versagen. Petrus war seinem Versagen schmerzlich bewusst gewesen, doch er hat Gewissheit gehabt, Jesus ist mir treu. Das einmal das eine. Wir sehen auch, wie Jesus auch in seinen Beziehungen authentisch war. Er hat Einblick gegeben in sein Innerste. Die Jünger haben gesehen, was für eine Intimität er gelebt hat mit seinem Vater, wie er gebetet hat. Das hat sie berührt gehabt. Sie haben auch lernen, wie Jesus betet. Und das andere auch noch, wo wir auch sehen, auf seinem Leidensweg, wie Jesus den Petrus, Jakobus und Johannes mit sich genommen hat. Und dann heißt es in Matthäus 26, Vers 37, tiefe Mutlosigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, zu seinen Jüngern, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Und dann sind ihr bitte bleibt bei mir, lasst mich nicht allein. Jesus, in einer völligen Schwachheit, in seinem Schmerz, möchte er seine besten Freunde bei sich haben. Und er verbirgt seine Angst, seine Mutlosigkeit nicht. Er ist dazu gestanden, dass er Angst hat, zu versagen. Das war seine Angst. Dass er es nicht schaffen wird. Er hat seine Schwäche nicht verborgen. Er hat seine Freunde gehabt, die er gebraucht hat, dass sie ihn jetzt tröstet, bei ihm stehen. Wahre Freundschaft kennt kein Geheimnis. Jesus war offen, ehrlich zu seinen Jüngern. Wir lesen Markus 9, 31. An diesem Tag sprach Jesus zum ersten Mal von seinem Tod. Der Menschensohn muss viel leiden. Die Führer des Volkes, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, werden ihn verurteilen und töten. Aber nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. So oft hat Jesus geredet von seinem nächsten Schritt. Und da der Petrus hat gesagt, ja, das widerfahren dir nicht. Bewegt alle Hebel in Bewegung, um das zu verhindern. Da kommt nicht die Frage. Und dann reagiert ja Jesus recht schockierend. Weg mit dir, Satan. Alle Jünger haben es gehört. Mit dem hat Jesus nicht gesagt, Petrus, du bist der Satan, sondern er hat mit dem vermittelt, Petrus, jetzt hast du dich aber völlig von unten inspirieren lassen. Das, was du sagst, ist eigentlich die Stimme von meinem Widersacher, von meinem Erzfeind. Du hast dich vor der Karre spannen lassen. Petrus, so nicht. Das ist mir jetzt überhaupt keine Hilfe gewesen. Das, was du jetzt gesagt hast, ist mir eine enorme Anfechtung. Jesus hat ehrlich sich verhalten gegenüber seinen Jüngern. Und die Jünger haben in so einigen Menge Punkten gewusst, woran sie mit Jesus sind. Es braucht Ehrlichkeit. Und das verdreht es, weil eine Freundschaft Treue hat und hebt. Jesus hat sein Leben mit den Jüngern geteilt. Er war anteilnehmend, auch anteilgebend, wie er eben seine Freunde mitgenommen hat, auch in seinen persönlichen Umgang. Oder die Zeit, die sie miteinander verbracht haben, 3 Jahre mit 12 Personen zusammen, hat sich fokussiert auf die Jünger und hat ganz viel Zeit mit ihnen verbracht. Wie dort mal auf dem Schiff, wo er geschlafen hat. Und die Jünger haben gerade mitbekommen, wie Jesus reagiert im Sturm, wie er mit seinem Vater umgeht. Deutlich wird die Wechselbeziehung von der Anteilnahme und Anteilgab auch beim Passamal, wo Jesus sagt, wie sehr habe mich danach gesehnt, mit euch das Passamal zu feiern, bevor ich leiden muss. Jesus hatte den Wunsch gehabt, mit seinen Freunden zusammen zu sein. Gerade auch, wo es ihm schwer gegangen ist. Jetzt geht es mir nicht gut, jetzt lassen wir alle mal ein bisschen in Ruhe. Oder? Jesus wollte seine Freunde dabei haben. Das ist herausfordernd. Ist es nicht bewegend, wenn wir uns vorstellen, dass Jesus heute, das hat er auch heute, die gleichen Bedürfnisse hat, Zeit mit dir zu verbringen? Dir, uns, in allen Situationen treu zu sein, treu zu bleiben. Er wünscht sich, dass wir ebenfalls in dieser Art und Weise die Qualität von Beziehungen leben. In seinem Leben, in seiner Gemeinde. Dass wir uns immer und immer wieder von dieser Beziehungsqualität, die Jesus gelebt hat, auch inspirieren lassen, bewegen lassen. Der Martin Bühlmann, Gemeindegründer und Leiter der Vineyard-Bewegung, Vineyard-Gemeinde, erzählt die Geschichte von Roland in einem seiner Büchlein. Und ich fand, ich zitiere die jetzt, weil da kommen einige Aspekte drin vor und was das mit dem Roland gemacht hat, wie er hat können, wie heil werden, vorankommen und nicht müssen verzweifeln, weil er eine Gemeinde, Familie hatte, die ihm beigestanden ist. der Roland. Die Geschichte beginnt 1994, als ich 20 Jahre alt war. Fast alle meine Freunde hatte ich mittlerweile hier in der Vineyard Bern. Und mich faszinierte das unbändige Verlangen dieser Menschen, Gott näher zu kommen. Kurz darauf leitete ich zusammen mit meinen Freunden die Jugendgruppe. Aufgrund eines geringen Selbstwertgefühls hatte sich in mir jedoch der Druck aufgebaut, den anderen in nichts nachzustehen, ja, besser als die anderen zu sein. Ich hatte schon immer Zweifel gehabt, ob ich meine Aufgabe schaffen werde. Und dieses Gefühl hatte ich aber einigermaßen unter Kontrolle. Wenigstens bis zu jenem Tag, als ich während eines Ausflugs der Jugendgruppe mein Gesicht völlig verlor. Wir veranstalteten eine Gesprächsrunde, in der jeder seine Erwartungen für das kommende Wochenende äußern musste. Als ich an der Reihe war, kam ein schwer zu beschreibendes Gefühl der Ohnmacht über mich. Einen Moment lang konnte ich null und nichts mehr sagen. Alle Gesichtsmuskeln, die ein Lächeln vorzutäuschen versuchten, versagten und meine gespielte Selbstsicherheit verflog wie ein Vogel, den man aufscheucht. Alle konnten einen tiefen Blick in meine verletzte Seele werfen, was mir äußerst unangenehm war. Von jenem Augenblick an lebte ich in der ständigen Angst, dass sich dieses Ereignis wiederholen könnte, was auch einige Male vorkam. Auf meinem Arbeitsweg, in der Stadt, in der Gemeinde, wo auch immer ich war, hoffte ich, niemanden zu treffen, um nicht wieder mit einer peinlichen Situation konfrontiert zu werden. Sogar bei meinen besten Freunden fühlte ich mich nicht mehr wohl. Die Angst nahm immer mehr zu. Ich fürchtete mich auch davor, richtig psychisch krank zu werden. Ich war nicht sicher, ob ich jemals wieder einmal aus diesem Teufelskreis herauskommen würde. Und er schrieb, heute geht es mir viel besser. Ich denke, dass die folgenden drei Dinge mir geholfen haben, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Erstens, Gott hat mir Verheißungen für mein Leben gegeben, an denen ich festzuhalten begann. Immer wieder betete ich, Gott, du hast mir doch versprochen, mich zu einem starken Baum zu machen, mit vielen Früchten und tiefen Wurzeln, eine starke Hand für viele andere. Du gibst doch dem Müden Kraft und hilfst denen, die am Boden sind. Du bist doch mein Beschützer, und er zitierte Bibelstelle, auch wenn 1000 auf meiner linken und 10.000 auf meiner rechten fallen. Diese Hoffnung auf die Zusagen Gottes versiegte zum Glück nie ganz und wurde zu einem Anker im Sturm. Das ist das, wo ihm zum einen geholfen hat. Aber das hat nicht gereicht. Weiterer Punkt. Zweitens, ich war und bin in eine Gemeinde von Menschen eingebettet, die echt sind und zu ihren Fehlern und Schwächen stehen. Es tat mir sehr gut, auch von Vorbildern zu hören, dass sie sich manchmal sehr unsicher fühlen und ihre Selbstzweifel haben. Das löste bei mir eine Veränderung aus und ich hörte auf, immer mir vorzuhalten, dass ich perfekt sein müsse, um Gott zu dienen. Ich erkannte, dass ich angenommen bin, obwohl ich nicht perfekt bin. Aber gerade deshalb kann ich Gott dienen. Das wiederum half mir, zu meinen Schwächen zu stehen und die Angst zu verlieren, weniger wert zu sein. Und drittens, ich hatte das Glück, Menschen um mich zu haben, die mehr an mich glaubten als ich selbst. Freunde, die mich ermutigten, Schritte zu wagen und mich in dem, was ich tat, bestätigten, auch wenn ich einmal nicht alles besonders gut lief. Diese Unterstützung gab mir Halt und den Mut, Herausforderungen anzunehmen, auch wenn ich mich unfähig fühlte. Heute habe ich ein großes Herz für Menschen, die auch immer großen Selbstzweifel, auch unter großen Selbstzweifel leiden. Und ich will die, seid so schön, ich will die Dynastie von Leitern, die trotz ihrer Schwachheit berufen wurden, weiterführen, damit andere ermutigt werden, wiederum dasselbe zu tun. Yes. Gute, gesunde Beziehungen. Sie basieren zum einen, nehmt das auch auf eurem Predigtblatt zum Festhalten und Vertiefen, sie basieren zum einen auf beidseitigem Einsatz. Übernimm Verantwortung. Zum einen hat der Roland Freunde gehabt, wo ihm treu gehalten haben, wo ihn aufgefangen haben, wo sich ihm nicht entzogen haben. Freunde, die auch zu ihrer eigenen Schwachheit gestanden sind, eine Atmosphäre gegeben von der Loyalität und von der Freundschaft. Aber das andere ist, der Roland hat auch selber müssen aktiv werden. Und das ist das Prinzip immer. Eigene Verantwortung wahrnehmen. Zum einen, der Roland hat gelernt, auf dem Wort Gottes sein Dienst und sein Leben zu gestalten. Aufgrund der Verheißungen, die Jesus ihm gegeben hat. Und die haben wir genug. Und wir bemühen uns als Kirche, die euch immer wieder zu geben. Baut auf die Verheißungen, auch wenn das Umfeld anders schreit und tut. Der Roland hat Verantwortung wahrgenommen. Und er hat auch Verantwortung wahrgenommen, sich reinzugeben, dass er nicht gesagt hat, ich höre jetzt auf mit der Jugendgruppe, mit dem Dienst. Es geht mir nicht so gut und ich habe eher viel los. Und es fällt ihm dann schwer, das zu sagen, was der Wundpunkt ist. Der Roland ist gegen den Wind gestanden und hat auch in dem Sinne seine Verantwortung wahrgenommen und hat sich so dürfen bewähren. Mittlerweile ist er heute ein Leiter in der Gemeindearbeit. Übernimm Verantwortung für dein Leben, für dich selber. Mach den ersten Schritt und wenn es nötig ist, den zweiten, den dritten. Frag Jesus, was für dich dran ist. Immer wieder kommt es vor, ich kenne auch bei mir die Tendenz, wenn mir nicht geholfen wird, dann nehme ich mich halt draus. Oder? Ist die Gemeinschaft nicht für mich da, und wird mir nicht geholfen, wende ich mich enttäuscht ab. Das ist natürlich in uns hinein. Aber so soll es nicht sein. Und wir schalten uns selber am meisten. Gute Beziehungen bedingen ein bereitwilliges Zuhören. Ach, das braucht man immer gerne zu viel. Lass bereitwillig zu. Jakobus 1,19. Denkt daran, liebe Geschwister, seid immer sofort bereit zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. So. Ach, da ist schon etwas. Gell, Eva? Zuhören. Einfach zuhören bedingt, dass man sich einfach sein eigenes Bedürfnis sich jetzt einfach mitteilen und erklären und seine Sicht zeigen, einfach zurücknimmt. Das ist Selbstverleumdung. Oder? Das Sterben, richtig Sterben. So kann das Weizenkorn wachsen. Praktisches Leben. Komm, üben wir uns doch da drin mehr. Fragen. In dem, um den E-Kurs da gerade drin sind, da haben wir auch eine Lektion gewesen, oder? Mit der Kommunikation. Ein paar Übungen, nochmal nachhaken, oder? Noch ausformulieren. Habe ich richtig verstanden? Du hast gesagt. Erzähl noch mehr. Erzähl noch mehr. Komm, erklär es gerade noch mehr. Und dann gehen die Türen auf für mich selber, das Verständnis ums andere Vertrauen, wo wir nicht zulassen können, tut das Beziehungen emotional wie zerstören, das Vertrauen demontieren. Sei es in einer Ehe, aber auch in der Freundschaft. Überall nehmen wir das Wort ernst. Und wenn du nichts zu erzählen hast, dann fragst du jemanden richtig aus. Echtes Interesse am Nächsten. Da könnte so viel, so eine Welt aufgehen, da könnte Freundschaft entstehen. Gute Beziehungen bedingen die Bereitschaft, sich um den anderen zu kümmern. Auch das nichts Neues. Weder Neid auf mir kommt, noch blinde Ehrgeiz soll mein Handeln bestimmen, heisst sie Philipperbrief. Im Gegenteil, nimm dich zurück und achte auf die Bedürfnisse des anderen. Denk nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch um die anderen. Das ist das eigentlich, wo Jesus gesagt hat, das Gebot der Liebe. Liebt einander. Liebe heisst, das auch konkret tun. Sonst bleibt es ein Gefühl, wo wieder von Gott. Liebe ist eine Entscheidung. Ja, da wissen wir genug dazu. Noch ein anderer Gedanke, ein wichtiger Punkt. Lebe deine Beziehung für ein höheres Ziel. Eine Beziehung, die sich nur um sich selber dreht, wird auf Dauer fad, langweilig oder sogar narzisstisch. Was möchte ich sagen? Natürlich müssen wir uns Beziehung investieren und pflegen. So, wir haben eine schöne Beziehung, gell? Es ist schön miteinander. Wir verstehen uns gut. Und dann können sich zwei oder ein Grüppli, ein Hauskreis, immer um sich drehen und schön. Ja, heute war es nicht mehr ganz gleich schön gewesen, aber mal, wir behalten es. Es geht immer um die Beziehung. Das kann auslaufen und ist unfruchtbar. Ich würde mal von so ein paar Worte sagen, ich würde mich immer noch gerne ansprechen. Der Martin Bühlmann, er sagt, Beziehungen, die im gemeinsamen Dienst mit einem gemeinsamen Auftrag heranwachsen, sich entwickeln, können viel tiefer und echter werden als Beziehungen, die nur um ihrer selbst willen bestehen. Vielleicht kennst du das auch, sagst, ja, wo habe ich meine Freunde eigentlich? Ja, sie haben nur Dienstbeziehungen, so in der Gemeinde, ja, weil ich bei dem Team dabei bin und dort schaffen wir auch mal etwas zusammen. Und aber das sind ja Dienstverhältnisse. Ja. Du es nicht so abwerten. Wenn ich Jesus anschaue, er hat ja kaum noch Dienstbeziehungen gehabt, oder er ist ja immer für, er ist der Leiter gewesen, geprägt, hat, aber hat seine Jünger, seine Schüler, die er trainiert hat, hat er als seine Freunde gehabt. Der Paulus, Silas, Timotheus und wer alles war, das sind seine Freunde. Einmal nennt er sie Streiter, einmal bringt er das Verhältnis Vater-Sohn ins Spiel, Mitkämpfer, aber auch Freunde. Hey, wie kann eine Freundschaft gesegnet sein, eine Beziehung, wo man sich gemeinsam für Gottes Sache, Gott zu dienen, Menschen zu dienen, wenn man so einen hohen Auftrag miteinander bewegt und sich in dem hinein verbündet. Was für eine wertvolle Beziehung ist das? Und in der Mitarbeit, in der Gemeinde, hey, ist darum das wichtig, auch das zu sehen und das auch das zu pflegen. Nicht einfach, ja, dann nur 45 Minuten Zeit, um ein bisschen effizient laufen, oder? Dass ich meinen Job habe und weiss, was es zu tun gibt. Tschüss wieder. So können doch auch keine Freundschaften beziehen. Das ist nur ein Dienst, Gemeinschaft, nicht einmal Gemeinschaft, ein Dienst, Verhältnis. So ein bisschen. Da geht so viel verloren. Fangt doch eure Sitzung, die aus Team haben, fangt eure Sitzung mal an mit einem unerharten Spiel. Nicht mit einem geistlichen Input. Das kann man weglassen, weil Wir wissen genug. Jetzt das gerade mal tun. Macht mal etwas anderes miteinander oder Hauskreis. Wir haben das, wir haben das früher immer wieder gemacht. Wir haben im Hauskreis auch zusammen gespielt oder der Einstieg ist einfach, spiel mal etwas zusammen, wir lachen, dann kannst du zueinander ein bisschen fies sein, oder? Ich liebe. Hey, das, da gehen die Emotionen. Das tut uns, das brauchen wir. Ihr wisst ein bisschen, was ich meine, oder? So wichtig. Und noch ein letztes, gesunde, gelebte Beziehungen, da wird gefeiert und auch zusammen geweint. Feiern mit und leiden mit. Wenn jemand einen Erfolg hat und etwas gut gemacht hat, hey, dann tut man das zelebrieren. Das ist so schön, wir freuen uns mit. Du musst jetzt nicht so bescheiden tun, es ist wirklich ein Sieg. Und wir haben ja betet dafür. Und jetzt tun wir das feiern. Gott hat dir darum im Volk ganz viel Anlass gegeben, zu feiern. Und auch das Zusammenleiden. Nicht nur Kommentar geben oder das Not zu bebetten, damit es möglichst ein bisschen abnimmt und man wieder zur Tagesordnung übergehen kann, sondern Anteil nehmen. Auch dort haben wir immer wieder Möglichkeiten. Gell, da wo ich sage, ach, das betrifft mich ja selber so sehr. Nicht, dass er meint, ich bringe jetzt das, weil ich das von euch vermisse und bei mir funktioniert es. Leben wir miteinander, gehen wir Schritt. Ich möchte euch zum Abschluss in eine Szene hineinnehmen, eine Sportveranstaltung, eine kleine Sportgeschichte, die geschrieben worden ist, im 2016 an der Triathlon-Weltmeisterschaft in Mexiko. Und die Szene, die wir jetzt sehen, ist so ein schönes Bild von Freundschaft, von Loyalität, von Schwachheit, von Aufhelfen, miteinander das Ziel zu erreichen. Da ist der Jonathan Brownlee, der Johnny Brownlee. Er ist kurz davor, Weltmeister zu werden. Er führt ganz klar. Man sieht da hinten dran, seine Konkurrenten gar noch nicht. 400 Meter vor dem Ziel. Und was dann passiert, das müsst ihr gesehen haben. Ich habe ihn vielleicht auch gesehen, dort mal. Ist dann stark auch in den Medien gekommen. Er hat beide Konkurrenten, den Südafrikaner, der Henry Schulmann, und sein eigener Bruder, der Alistair Brownlee, auf sicherem Abstand. Doch dann, plötzlich, fängt er an zu taumeln. Er droht völlig zusammenzubrechen. Da kommt sein Bruder, der Alistair, der eben den Südafrikaner überholt hat, übrigens, ihm zur Hilfe. Hilft ihm, nimmt ihn unter die Arme und schleppt ihn am Ziel entgegen. Der Henry Schömann hat ein Lichtspiel und erreicht natürlich die Ziellinie als Ersten, oder? Er triumphiert, er feiert, er bemerkt nicht, dass hinter ihm grosse Sportgeschichte geschrieben wird. Dass Leute hinterher schauen und jubeln und schauen. Noch wenige Meter und noch ein Schubs, der Alistair zieht seinen Freund und Brüder führen und stoßen über die Ziellinie. Vor ihm. Die zwei. Der Alistair hätte den ersten Platz machen können. Und er sieht seinen Freund, seinen Bruder. Und er schleicht ihn mit und stoßt ihn vor ihm über die Ziellinie. Und er macht nur den dritten Platz anstatt den ersten. Er hätte die Punkte gebraucht, um in der Gesamtqualifikation weiterzukommen. Aber er hat darauf verzichtet. Das ist Freundschaft. Miteinander das Ziel kommen. Die Schwachheit aufhelfen. Und der andere vor sich selber über die Ziellinie zu boxieren. Ich möchte dazu nicht mehr viel sagen. Wir haben das Abendmahl. wo wir genau das möchten feiern. Schau, das ist das, was Jesus Christus ja genau gemacht hat mit dir. In seinem Wettlauf. Er hat angehalten, weil er sieht, wie du in deinem Leben taumelst und wankst und es nicht schaffst. Und er haltet an und nimmt dich. Und stößt dich als Erste ins Ziel. Und er verzichtet auf seinen Titel. Das hat Jesus gemacht für dich, für uns. Da möchten wir jetzt zusammen feiern. Eva und ich, wir tun uns das Brot verteilen. Das mal wieder mal mit einem Brot. Wir brechen es auseinander, wir heben es euch so an. Ihr könnt einfach ein Stück abbrechen. Ich lade euch ein, hier führen zu kommen, euch dann so links und rechts verteilen. Ihr könnt ein Stück Brot nehmen. Und dann könnt ihr dann den Traubensaft links und rechts das Becher nehmen und dann so an eure Plätze gehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns lehrst, was Treue heisst. Treue gegenüber den Freunden, aber auch gegenüber denen, die einem ja, manchmal Bauchweh bereitet und einem schwer ist. Ich danke dir, Jesus, für deinen Sieg, indem du uns gefunden, gerettet, geehrt hast. Für deinen Sieg, dass wir dürfen zu dir gehören, in deiner Mannschaft, in deinem Team. Wir bitten dich von Herzen, dass der Geist von dir unter uns lebt. Angefangen in der engsten Beziehung, in den vier Wänden, wo wir es mit anderen Menschen zu tun haben, drüber raus. Und dass auch unsere Kirche darf das Leben, den Duft darf verbreiten. Wie ein Roland in Bern das erlebt hat. Und da erleben es auch Leute. Wir erleben das auch. Und wir bitten dich, dass sich das darf noch mehren. Wir haben auch Aufholbedarf. Wir Christen im Westen, wo uns so schwer tun, in authentischen Beziehungen, in treuen Beziehungen. Danke, Jesus, für deine Güte und Liebe und für die vielen, vielen Gelegenheiten, die du uns vor die Füße legst. In den nächsten Momenten, Minuten, Stunden, nächsten Tagen, schenk Gnade, dass man sich da drin dich ehrt. Und darf Türöffner sein für viel, viel andere Menschen, die danach sich sehnen. Danke für deine Herde, Jesus. Und wecke uns den Herdentrieb, wo andere mitzieht. Und jetzt, Jesus, wenn wir das Abend mal feiern, vergegenwärtige mir das, was du uns gelehrt hast, mit den Jüngern gefeiert, zelebriert hast. Der gebrochene Leib, der teilte Leib, der Saft vom Rebstock, der dein Blut symbolisiert, der Tod, den du für uns auf dich genommen hast, damit wir deine Freunde sein können. Und danke für deine Vergebung, die verhebt. Auch wenn es ganz arg würde kommen. Danke, dass auch du deine Beziehung mit mir nicht so leicht kündigst. Überhaupt nicht kündigst. Dass mich du darauf verlassen darf. Für mein ganzes zukünftige Leben, das noch vor mir liegt. Amen.